SRF 2 Kultur.
Zeit für die Passage. Ich bin Beat Blaser. Von einem Senkrechtstarter zu sprechen, ist im Jazz oft etwas heikel. Nicht ein Hit oder eine CD ist für den Karriereschub verantwortlich, sondern kontinuierliches Arbeiten. Beim deutschen Pianisten Michael Wollny allerdings geht der Steigflug seit Jahren so konstant und steil nach oben, dass ein noch höher bald nicht mehr möglich ist. Michael Wollny, 38 Jahre alt, aus dem unterfränkischen Schweinfurt, ist aktuell einer der meistgenannten Namen, wenn nach dem Stand der Dinge im deutschen Jazz gefragt wird. Ein ziemlich dunkles Stück Musik, diese Nachtfahrten im Hintergrund noch. Wenn ich Sie so sitzen sehe hier, Michael Wollny, sehe ich so gar nichts Dunkles. Täusche ich mich?
Ja, ich glaube, es muss ja nicht immer notwendigerweise eine komplette Übereinkunft zwischen dem Privaten und dem Kreativen geben. Das Dunkle will ich ja aus dem Privaten, Persönlichen gerne fernhalten, aber die Beschäftigung damit ist reizvoll, weil es halt ein Raum ist, in dem bestimmte Gesetze zur Geltung kommen und in denen bestimmte Reibungen möglich sind, in denen bestimmte Abgründe nahe sind oder in denen bestimmte positive Dinge auch viel stärker leuchten können. Dann ist dieses Thema dieses Stücks und auch dieses Albums ja eigentlich sehr dankbar gewesen, weil es einfach einen Raum öffnet, in dem ganz viel dramatischer und dramaturgisch interessante Erzählung möglich ist.
Ich höre viel Romantik. Sind Sie ein verspäteter Romantiker?
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, über sich selbst so eine Auskunft zu geben. Ich weiß, dass mich das alles interessiert, schon immer interessiert hat und auch nicht nur in der Musik, sondern auch in Literatur und Kunst und Film. Also all diese Themen, die sind mir immer sehr nahe gegangen und haben mich immer sehr interessiert. Aber wie gesagt, sobald man immer über sich selbst nachdenkt und versucht, das zu etikettieren, hat man das Gefühl, das Gegenteil ist genauso wahr. Deshalb, wenn die Frage so kommt, dann weiche ich lieber aus und sage, es interessiert mich, aber ob ich da jetzt wirklich ein verspäteter Romantiker bin, keine Ahnung. Das Interesse ist dafür auf jeden Fall da, ja.
Werden wir etwas konkreter, der Titel Nachtfahrten, wie konkret auch immer, ist vieldeutig. Irgendwo zwischen einer Fahrt auf der nächtlichen Autobahn und dem Anfang des Beresina-Liedes «Unser Leben gleich der Reise eines Wanderers in der Nacht» ist da vieles möglich. Was sind die Nachtfahrten für Sie?
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass dieser Begriff so konkret erscheinen mag, wahnsinnig viele Vektoren ermöglicht in ganz viele Richtungen. Und je länger man über den Begriff nachdenkt, ja, desto viel deutlicher wird er halt. Also eine Improvisation war für mich immer das Symbol einer Nachtfahrt, weil man weiß vielleicht gerade noch, wo die nächsten zwei Schritte gehen, aber wo die Reise am Ende, welche Umwege die nimmt, welche Pfade man da findet, ist bei einer freien Improvisation tatsächlich eine Nachtfahrt. Man ist irgendwie blind und gleichzeitig doch sehr bewusst im Moment. Man hat vielleicht ein Ziel sich gesetzt, man weiß am Ende, wie man da ankommt. Und man weiß, man kommt von einer bestimmten Stelle, aber wie der Weg verläuft, das ist im Dunkeln und das ist, glaube ich, gerade der Reiz von einer bestimmten Art, eben von Improvisation.
Ich treffe Michael Wollny in Frankfurt. Während des ganzen Tages hat er mit der Big Band des Hessischen Rundfunks geprobt. Harte Arbeit zwar, die Müdigkeit ist ihm aber nicht anzumerken. Er ist hellwach und spricht mit einer Geschwindigkeit, die meine volle Aufmerksamkeit fordert. Man hat uns das kleine Dirigentenzimmer für das Gespräch gegeben. Wollny sitzt mir in einem weichen Polsterstuhl gegenüber, ein jungenhafter und ein wenig schlaksiger Mann. Er sieht jünger aus als 38-jährig. Seine Haare sind lang und er streicht sie mit der Hand immer wieder aus dem Gesicht. Wir sprechen über Schubert. Michael Wollny würde dessen Rock mit hohem Kragen und Schleife um den Hals gut stehen.
Ja, das fasziniert mich auch, all diese Bilder. Und die Schubertiade, das ist auch ein Bild, das mich schon, ja, nicht verfolgt, aber das ich kenne seit früher Kindheit. Es gab da diese Hörspiele für Kinder, Wir entdecken Komponisten, wo Will Quadflieg die Biografie erzählt, kindergerecht mit so einzelnen Szenen. Und hatte ich so ein paar Lieblingsfolgen und Haydn fand ich ganz toll und Dorschak fand ich ganz toll. Aber eben Schubert auch, das hat mich sehr mitgenommen, auch der strenge Vater. So, das sind ja so die Sachen, die man dann sein Leben lang irgendwie auch mit sich rumträgt. Und da geht es irgendwie auch um die Schubertiaden und die sind ein Freundeskreis von Sängern und wie man ja oft viel zu wenig weiß, auch politisch wahnsinnig aktiven, also mit viel Sprengkraft ausgestatteten Persönlichkeiten, die sich da getroffen haben und musiziert haben. Immer die neuen Stücke von Schubert, der gerade auch mal Dichte von außerhalb oder eben von Freunden vertont hat. Ja, so eine Mischform aus nicht ganz Konzert, nicht ganz freundschaftliches Beisammensein, Hauskonzert, Aktivismus. Also da ist es irgendwie eine spannende Szene. Und dieses eine Stück Der Wanderer ist nicht eine Paraphrase der Wanderer-Fantasie, sondern ist einfach nur eine Improvisation, die ich als Teil einer Schubertiade genannt habe, weil sie mir vorkam wie eine Szene aus so einem Zusammentreffen. Es gibt eine gesangliche Linie, es gibt eine Art melodischen Protagonisten, der irgendwo sich aufmacht. Es gibt ganz einfache Schubert ähnliche Begleitakkorde, die die Geschichte irgendwie in Gang bringen. Und in einem anderen Teil der Schubertiade sind es dann andere Bestandteile aus diesem Kosmos, der für mich eben mit Schubert zu tun hat. Aber es sind in dem Fall keine Bearbeitungen des Originals, sondern es ist einfach nur ein Aufenthalt in diesem Universum.
Der Wanderer aus der Schubertiade von und mit dem Pianisten Michael Wollny, der mein Gast in der Passage hier ist auf SRF 2 Kultur. Das ist zwar eine Schubertiade, aber eine Satiade könnte es ebenso gut sein, so wie es klingt.
Ja, genau. Schlingensief spricht immer von den Mehrfachbelichtungen. Das ist ja heutzutage Zeichen unserer postmodernen Kultur, dass jeder mit seiner Vorbildung und seinen Hörgewohnheiten in einem Akkord von Aphex Twin bis Ligeti alles hören kann.
Was ist das Klavier für Sie, Michael Wollny?
Es ist zunächst mal das Instrument, das mich am längsten begleitet. Ich kenne das schon von meinen ersten Lebenstagen an. Meine Schwester spielte Klavier. Es ist ein Instrument, das einen abstrakten Tonraum öffnet, in dem man alles darstellen kann, vom Orchestralen bis zum Solistischen, vom Sprechen, vom Atonalen, vom Perkussiven, zum Klangschönen und zum Experiment. Also es ist einfach ein abstrakter Klangraum, in dem man wahnsinnig viel projizieren kann. Es ist ein Instrument, das eine sehr lange Geschichte hat und in dieser Geschichte auch viele verschiedene Phasen durchlaufen hat. Also vom Hammerklavier oder noch früher vom Clavicin und Cembalo und diese ganze Geschichte bis eben zum Konzertflügel und eben damit auch spezifischen kompositorischen Ausprägungen, die die Zeit halt immer mit sich gebracht hat. Also das heißt, ein großer Fundus, eine große Welt, in der ganz viel Musik möglich ist und in der man als improvisierender Musiker aus ganz, ganz vielen Traditionen schöpfen kann.
Ihre Beziehung, nehme ich an, ist eine ganz enge zu diesem Klavier. Ist es diejenige zu einer Kollegin oder zu einer Freundin oder einer Geliebten oder gar einer langjährigen Ehe, wo sich vielleicht auch Schattierungen einspielen können?
Das ist eine interessante Frage. Also ich behaupte mal, wenn man so in Beziehungen denkt, würde ich fast einen Unterschied machen zwischen dem eigenen Instrument und den Instrumenten, die man immer wieder vorfindet. Das ist ja als Pianist Teil der Herausforderung und auch Teil des Glücks, dass man ja jeden Abend mit einem neuen Instrument im Normalfall konfrontiert wird. Ich habe natürlich zu Hause meine langjährige Geliebte sozusagen, aber jeden Abend irgendwie auch eine neue Bekanntschaft. Und man weiß ja, wie unterschiedlich selbst die Klaviere des gleichen Formats sein können und wie unterschiedlich das gleiche Klavier in verschiedenen Räumen klingen kann. Also das heißt, da hat man immer irgendwie eine Möglichkeit zu einer spontanen Liebschaft oder so, die auch, ist dieses Wort, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das empfinde ich oft. Man lernt sich kennen und hat Spaß aneinander und hat Freude im gegenseitigen Kennenlernen und dann ist es auch schon wieder eigentlich rum.
Wie gehen Sie auf das Klavier zu, auf die Geliebte zu Hause einerseits, auf das Blind Date, das Ihnen bevorsteht, andererseits unbeschwert?
Ich glaube, das ist die einzige Chance, die man hat. Also es ist ja so, dass es nicht oft den Luxus gibt, sich ein Instrument so zurecht zu intonieren lassen, dass man immer ein Ideal vorfindet, sondern man geht in den Konzertsaal. Es sind Gott sei Dank in den letzten Jahren sind die Bühnen und Häuser so gewachsen, dass jetzt eigentlich immer sehr, sehr gute Instrumente da sind. Und trotzdem hat jedes Instrument spezifische Eigenheiten, auf die man nicht vorbereitet sein kann, sondern die man einfach erst vorfindet. Und was ich versuche, ist einfach da möglichst offen. Das geht ganz praktisch einfach über bestimmte Fingerübungen am Klavier, die für mich immer mehr mit Langsamkeit zu tun haben. Also ich habe früher oft versucht, möglichst schnell die Technik aufzuwärmen mit vielen Läufen und viel anstrengender Arbeit. Und je mehr ich jetzt lange Touren mit vielen Orten nacheinander zu verwalten habe, desto mehr komme ich darauf, dass eigentlich die effektivsten Momente am Klavier oft die ganz ruhigen sind, wo einfach nur man hört, wie der Ton eigentlich schwingt, wie lang der schwingt in dem Raum, wann eine Phrase zu Ende geht. Das sind ja oft die Obertöne, die auch Phrasen diktieren und die sagen, wann ein Ton zu Ende geht. Das ist gar nicht unbedingt nur der eigene Wille. Es ist einfach auch der Ton, der so seinen eigenen Weg gehen will. So empfinde ich es zumindest.
Und was macht das mit der Musik für diesen Abend?
Also im Idealfall, wenn man wirklich so offen sein kann, das ist ja auch wirklich ein Ideal, man hat es nicht jeden Abend, wenn man es schafft, wirklich ganz frei zu sein, ist im Idealfall, man weiß hinterher gar nicht mehr genau, was war. Irgendwie ist die Zeit im Flug vergangen, man hat keine Details mehr in Erinnerung. Es ist nur einfach irgendwas durch einen durchgegangen.
Im nächsten Stück lassen wir noch einmal Schubert durch Sie hindurchgehen und durch Ihre Kollegen Eva Kruse am Bass und Erik Schäfer am Schlagzeug vom Trio M. Was bleibt von Schubert übrig?
Ja, da war eigentlich so ein bisschen die Idee, das Trio in eine Art Pop-Studio-Produktion zu stellen. Also das Album arbeitet total viel mit studiomöglichen Effekten und mit Overdubs und mit Verzerrungen. Also wir haben ein Stück, wo das Klavier durch einen Gitarren-Amp verstärkt wurde und dann das aufgenommen. Und die Idee war, dass wir diesen Song von Schubert, der ja im Original in Heine-Vertonung ist und ein ganz todtrauriges Lied vom Abschied ist, und man weiß nicht genau, ist es Abschied von einer Liebesbeziehung oder gar vom Leben, das zu übersetzen in die Song-Klangwelt von heute. Was passiert, wenn man die Vorlage von Schubert, die ganz spezifische Klangwelt, natürlich niemals kopierbare Meisterschaft und Sparsamkeit, wenn man das jetzt nimmt und reagieren lässt mit eben einer Studioproduktion, also diese ganzen Pop-Attribute, wenn man das miteinander reagieren lässt, was kommt dabei raus? Das war eigentlich die Idee.
Trio M mit dem Pianisten Michael Wolny und einem Stück, das ursprünglich von Franz Schubert ist, Ihr Bild, Michael Wollny ist mein Gast hier in der Passage auf SRF 2 Kultur. Sie sind improvisierender Musiker. Michael Wollny, die Improvisation ist Ihr Kerngeschäft. Sie haben mal gesagt, dass Sie, wenn Sie allein improvisieren, auf eine innere Klangbibliothek zurückgreifen. Das müssen Sie erklären.
Na, ich glaube einfach, die ist gar nicht mir eigen, sondern ich glaube, jeder Mensch geht durch die Welt und sammelt Klangeindrücke wie Erinnerungen oder auch wie Zitate oder wie Bilder, die einen so ein Leben lang oder eine Zeit lang begleiten. So ist es mit Klängen genauso. Und ich glaube, dass beim Improvisieren man hoffentlich unbewusst, manchmal auch bewusst, manchmal über Assoziationen, manchmal über Dinge, die einem gar nicht ganz klar sind beim Spielen, aber dass man eben auf diese Erinnerungen zugreift und dass die in irgendeiner Form dafür verantwortlich sind, welche Entscheidungen wir treffen beim Improvisieren. Die Finger fallen auf die Tastatur, ein Klang entsteht und der bringt mich im Kopf zu Stravinsky. Und das bringt mich in eine bestimmte Haptik. Und das wiederum bringt vielleicht eine bestimmte Geste mit sich. Und diese Geste wiederum erinnert mich an irgendeinen späten Coltrane. Und das wiederum macht dann diesen Teil der Bibliothek auf. Das klingt jetzt alles sehr bewusst. Was ich meine, ist aber, dass sowas, glaube ich, ständig passiert beim Improvisieren unbewusst. Und auch gar nicht, muss da gar nicht hingucken. Also jeder Ton hat seine eigene Geschichte, eine eigene Erinnerung in jemand. Und das ist für mich die Klangbibliothek.
Dieses Bewusste oder eben Intuitive, das interessiert mich. Wie intuitiv ist es dann oder wie bewusst ist es? Können Sie das bei sich abschätzen?
Ja, ich glaube, wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, ist es eigentlich schon zu bewusst. Ich habe die Vorstellung, es ist immer so ein Yin und Yang. Jeder Künstler, aber eben auch vor allem als improvisierender Musiker, es gibt einerseits dieses Interesse, Dingen auf den Grund zu gehen, Sachen zu analysieren, zu verstehen, zu üben, sich bewusst zu machen, zu wissen, warum funktioniert eine Komposition von Schubert oder warum funktioniert ein Chorus von Jarrett. All diese Dinge sind interessant, die man analysieren, verstehen. Das ist das Yin. Und das Yang ist, auf der Bühne sich von all dem frei zu machen und einfach über nichts nachzudenken und einfach nur spontan zu reagieren auf das, was eben gerade mein Gegenüber ist. Ob es das Instrument ist oder eine Band oder ein Publikum, ein Saal, was auch immer.
Passiert es, dass Sie sich selbst überraschen?
Ja, also das ist fast so ein bisschen kokettierend, aber es passiert sehr oft. Ja, also ich glaube, es passiert dann nicht, wenn man zu sehr etwas will, wenn man zu sehr sich einen Plan gemacht hat, wie das jetzt genau werden soll. Wenn man vielleicht auch etwas Genaues will von seinem Gegenüber. Ich will jetzt, dass ihr gleich Energie zufügt oder ich will jetzt, dass ihr kurz Pause macht und ich will alleine spielen. Und wenn ich das will, in dem Moment verunreinige ich so ein bisschen die Energieströme. Das heißt, sich darauf komplett rauszuhalten, einfach nur mit den Ohren bei den anderen zu sein und das eigene Spielen eher wie nebenbei passieren zu lassen. Das finde ich eigentlich so ein Idealzustand. Völlig widerstandslos einfach nur teilzunehmen an dem Geschehen.
Das Stichwort Haptik interessiert mich noch. Kann es sein, dass die Hände beginnen zu diktieren? Man hat etwas in den Fingern, bei den Bläsern nennt man das Licks, was man geübt hat und die Hand macht das und da muss man darauf reagieren.
Ja, in der deutschen Sprache ist ja schön das Wort begreifen, dass etwas in den Händen haben und etwas verstehen, dass das miteinander zu tun hat. So. Also es gibt eine bestimmte Haptik für eine Tonart in meinem Empfinden. F-Dur und Lydisch fühlen sich auf eine bestimmte Art an. Und das interessiert mich sehr, weil ich glaube, das ist auf verschiedenen Instrumenten ja sehr unterschiedlich. Und auch bestimmte Tonarten und bestimmte Akkordvariationen und melodische Verläufe, dass die auf bestimmten Instrumenten ähnlich sind, auf anderen sehr fremd. Ich habe da mit einem Gitarristen mal drüber gesprochen. Und da ist wirklich, sind ja völlig andere Querverbindungen, die da ganz natürlich erscheinen.
Wenn Sie auf die Bühne gehen, ein Solokonzert zu spielen haben, was wissen Sie, wenn Sie auf die Bühne steigen, von dem, was in der folgenden Stunde passieren wird?
Bei Solokonzerten versuche ich es ganz extrem zu handhaben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ergeben, dass ich die grobe Dramaturgie des Abends weiß. Ich weiß, dass es ein erstes Stück gibt, das völlig frei improvisiert ist. Und ich weiß, dass es ein zweites, drittes, vielleicht viertes Stück in der Mitte gibt, das einfach Versionen einer Komposition sind. Und dann gibt es ein Endstück, das am Ende kommt. Und das Wichtige ist, dass das erste Stück, dass das in der Regel zwischen 40 und 60 Minuten dauert. Also das Freie ist der Hauptanteil. Nicht so sehr kokettierend ist, aber ich versuche wirklich damit keinerlei Erwartungen ranzugehen. Also einfach den ersten Ton zu spielen und aus dem all das zu entwickeln, was gleich kommt. Natürlich gibt es bestimmte Schauplätze, denen man sich immer wieder mal aufhält. Man denkt, ah, diese Szene, die kenne ich jetzt. Diese Verteilung von Aufgaben auf der Tastatur zwischen den Händen mit den Fingern, die kommt mir jetzt bekannt vor und jetzt gehe ich mal davon weg oder so. Aber letzten Endes, die Geschichte, die ich erzähle, die ist spontan und hängt zusammen mit dem ersten Ton, mit dem Raum, der Akustik. Ja, und auch den Dingen halt, die um ein Konzert herum immer so notwendig sind. Es gibt ja kein Konzert, das im septischen Raum stattfindet, sondern man hat ja davor eine Anreise, man hat irgendwie eine Unterhaltung mit dem Klavierstimmer und man hat einen Eindruck vielleicht von dem Ort oder auch von dem Saal oder es gibt einen Bezug, den der Saal herstellt zu irgendeiner historischen Begebenheit und all das sickert im Laufe des Tages so ein und dann geht man natürlich nicht komplett frei und unbefangen auf die Bühne. Man hat irgendwie so ein, ist gespeist von bestimmten Erinnerungen und das, glaube ich, diktiert das Solokonzert.
Ein großer Teil Ihrer musikalischen Tätigkeit, Michael Wollnis, spielt sich im Klaviertrio ab. Was ist so faszinierend am Spiel im Pianotrio?
Also zunächst mal ist es eine unbewusste Gravitation, die mich da immer wieder in dieses Format bringt. Ich habe oft Projekte gehabt, die ich anders geplant hatte und die dann über Umwege doch wieder ein Trio-Projekt wurden. Wenn ich versuche nachzudenken, warum das mit dem Trio so eine bleibende Inspiration ist, dann komme ich eigentlich immer wieder nur auf einen Hauptgrund. Das ist, dass das Trio ähnlich wie ein Streichquartett eine Besetzung ist, die ein abstrakter Raum ist, in dem alles möglich ist. Also es sind drei sehr spezifische Instrumente, aber man kann darin von traditionell tonal bis zu frei atonal, von flächig bis zu zerfahren, von konkret bis zu fragil. Also man kann alles machen. Und es ist ein Format, das sich jetzt seit über 100 Jahren irgendwie immer wieder als Zusammenstellung von drei Instrumenten entpuppt, die nachhaltig inspirierend ist. Und dann glaube ich, das ist noch das andere, dass halt, glaube ich, die Zahl 3 oder das Trio an sich, dass das eine sehr fruchtbare Form der Zusammenarbeit für improvisierende Ensembles, glaube ich, ist. Also das Duo ist so eine Grundgröße, in dem einfach zwei Leute miteinander sprechen, ähnlich wie jetzt unser Gespräch oder wie ein Gespräch, das man jeden Tag zufällig auch hat. Also man sind einfach zwei Persönlichkeiten, die sich austauschen über ein Thema. Und das Trio ist einfach so eine musikalische Grundgröße, die in der Musik wahnsinnig gut funktioniert, weil einfach im schnellen Wechsel Subduos immer wieder entstehen und daraus dann ein rasender Wechsel zwischen unterschiedlichsten Gesprächsgegenständen, Themen, Verläufen möglich ist. Und das ist einfach für improvisierte Musik so eine Art, ja, Idealgröße.
Ich habe Ihren Bassisten Christian Weber gefragt, was ist die Herausforderung, in diesem Trio zu spielen?
Bei ihm ist es wirklich, und das ist auch eine Herausforderung für mich beim Zusammenspielen, sein harmonisches Wissen und seine harmonische Beweglichkeit sind nahezu unendlich. Und ich werde also jedes Mal geprüft, auch, also, oder auch dazu eingeladen, mein allerbestes in puncto Hören und Kommunizieren und miteinander zusammenspielen, auch eben auf harmonischem Gebiet herausgefordert. Und das macht riesengroßen Spaß.
Sie sind ein harmonisch denkender Musiker. Er spricht diese harmonische Bandbreite an, die ihn als Partner, Begleiter natürlich besonders fordert. Sie denken harmonisch vor allem.
Ja, ich befürchte schon, ja. Oder eigentlich ist es eine Sache, die ist mir jetzt erst ein bisschen aufgefallen, als ich angefangen habe, auch zu unterrichten, auch Schüler habe, wo man dann ja irgendwie drüber nachdenkt, ähnlich wie in der mathematischen Logik, was sind so die Grundaxiome eigentlich, die man braucht, um hinterher Improvisationen aufzufächern. Und ich bin da nicht der Erste, der die Erkenntnis macht, aber wenn man zurückgeht auf den einzelnen Ton und auf die Obertöne und auf die Verhältnisse der Obertöne zueinander und auf die daraus resultierenden Resonanzen und eben Akkorde und von Akkorden zu Harmonien und Bewegungen, da kommt irgendwie die Harmonie und das eben Harmonieren miteinander, das Resonieren miteinander. Das ist irgendwie für mich so ein wichtiger Begriff. Welche Wertigkeiten haben Intervalle, welche Formen des Zusammenklingens haben verschiedene Töne? Und da, das ist eine Faszination und wahrscheinlich so eine Art Grundgrammatik beim Spielen.
Eine andere Qualität, die er bei Ihnen sieht, hat er ebenfalls angesprochen.
Dazu versteht er es, und das macht ihn sicherlich für mich zu einem der ganz herausragenden Pianisten, Geschichten zu erzählen. Das gelingt ihm wie wenigen Kollegen, eine Idee über längere Zeit im Zusammenspiel mit der Band zu entwickeln und zu erzählen. Diese narrative Qualität finde ich großartig.
Ja, eben, die narrativen Qualitäten. Was sind das für Geschichten, die Sie erzählen wollen?
Ja, da wird es dann wahrscheinlich gefährlich, weil das jetzt genau zu benennen, da wäre ich vielleicht eher Schriftsteller oder so, das jetzt zu übersetzen. Was ich auf jeden Fall natürlich so empfinde, ist, dass ich mit der Grundlage von wenigen Motiven oder von einer Grundsituation ausgehend die Dinge so verzweige, aber immer wieder im Kopf behalte, wo das herkommt. Ein Bild, das ich oft habe beim Spielen, ist sowas ganz Banales, dass einfach die beispielsweise rechte Hand eine Art Protagonist ist, den ich hier durch verschiedene Szenen steuere. Also ich denke oft tatsächlich so filmisch. Szenen, Schnitte, Zooms, Schwenks und Reißschwenks und Jump Cuts und all das Mögliche. Und da gibt es irgendwie einen Protagonisten, sagen wir die rechte Hand, eine Melodie. Und die ist jetzt in einem Moment irgendwie in einem ganz lichten Raum und ist im Vordergrund. Und im nächsten Raum ist sie ganz plötzlich im Zwielicht und gar nicht mehr der Haupthandlungsstrang, sondern ist irgendwie zurückgedrängt. Im nächsten Moment ist es eine Großaufnahme und ist irgendwie über die ganze Tastatur ausgebreitet. Und im übernächsten Schritt ist es dann plötzlich in Neonfarben und ich habe auch noch Inside-Piano-Möglichkeiten. Und solche Bilder habe ich im Kopf, glaube ich, beim Spielen. Und das wiederum empfinde ich jetzt als großes Glück oder auch Privileg jetzt für das Trio, da Musiker jetzt gefunden zu haben, mit denen das intuitiv sich einfach auch auf die ganze Band ausbreiten lässt. Und da eben narrativ zu sein, um das jetzt aufzunehmen, das Wort oder eine Geschichte zu erzählen, ist da einfach, würde sagen, eine Grundvoraussetzung. Sobald ich das nicht habe, dieses Vertrauen und dieses Gespür füreinander, wird es sehr schwierig, die gemeinsame Geschichte zu erzählen. Ja, also das empfinde ich als großes Privileg, da eine Band gefunden zu haben, in der diese Art von Musizieren möglich ist und jeden Abend wieder aufs Neue sich variiert und überrascht und es da nicht langweilig wird.
Bis jetzt haben wir in dieser Passagesendung über den deutschen Pianisten Michael Wolny Klaviermusik gehört. Jetzt ist es Zeit für etwas anderes, den Klang eines Saxophons. Ein Saxophon und ein Klavier, was haben wir da eben gehört? Michael Wolny, mit wem spielen Sie da?
Das ist natürlich unverkennbar Heinz Sauer. Und das Stück war There Again, ein etwas älteres Stück, das ist eine ganz einfache harmonische Bewegung, die sich immer wiederholt. Und das jetzt schon seit längerer Zeit eine Grundlage für Duo-Gespräche ist, die ich mit Heinz pflege.
Heinz Sauer, das ist ein Urgestein des deutschen Jazz. Jahrelang hat er mit Albert Mangelsdorf gespielt. Er ist 84 Jahre alt, 46 Jahre älter als Sie. Das ist eine ungewöhnliche Kombination.
Ja, und ich muss mich manchmal immer noch kneifen, dass ich in dem glücklichen Privileg bin, mit jemand wie ihm, auch jetzt fast schon 15 Jahre, glaube ich, musizieren zu können. Und dann ist es über einen Zufall wirklich passiert, dass ich empfohlen wurde in das HR Jazz Ensemble. Und da habe ich dann eben 2 Tage mitmachen können und habe dann nach ein paar Monaten nach dieser Produktion dann einen Anruf kommen aus dem Nichts. Heinz Sauer war am Telefon. Er hat ein Konzert beim Deutschen Jazz Festival in Frankfurt und er stellt gerade eine Band zusammen und ob ich Lust hätte mitzuspielen. Und von dem Schock kann man sich ja gar nicht erholen. Da habe ich einfach nur Ja gesagt und habe das dann angenommen, diese Ehre. Vielleicht erst mal so weit.
Auch mit Heinz Sauer habe ich gesprochen am Telefon, nur die Tonqualität ist nicht ganz so toll. Trotzdem, er hat mir gesagt, weshalb er gerne mit Ihnen spielt.
Unvoraussehbare Aktionen sind bei Michael an der Tagesordnung. Er spielt es gar keinen Jazz, das ist improvisierte Musik. Nur weil er Klavier mit Bass und Schlagzeug spielt, ist das noch lange kein Jazz.
Ja, Ihre unvoraussehbaren Aktionen liebt er offensichtlich. Und er meint, Ihre Musik sei ja gar nicht Jazz. Wie nennen Sie Ihre Musik?
Das ist eigentlich eine Diskussion, die, glaube ich, niemals aufhören wird, weil am Ende alle das Gleiche meinen. Einerseits bezeichnet es ja eine Musik, die mittlerweile eine große Tradition hat und die ganz spezifische Merkmale hat. Und andererseits ist es halt eine Musik, die sich immer weiterentwickelt hat und deshalb auch immer neue Wege nimmt. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wo man sagt, jetzt hört der Jazz auf und jetzt beginnt irgendwas Neues. Trotzdem glaube ich, dass für mich immer die Haltung halt eine wichtige ist. Also die Haltung sozusagen jetzt in einem bestimmten Format frei Musik zu machen und das Ganze eben, und das finde ich, glaube ich, ist eine wichtige Qualität und deshalb ist mir auch der Begriff Jazz nicht unangenehm. Es muss irgendwie swingen. Und Jazz ist eine herausragende kulturelle Errungenschaft des letzten Jahrhunderts, wie man in einer Gruppe miteinander kommuniziert und wie man gemeinsam zu freien Unterhaltungen kommt, die doch auf ein Ergebnis haben und die eben doch interessant sind und die sich nicht widersprechen, obwohl jeder seinen Standpunkt beibehalten kann. Ja, jetzt muss ich doch mal kurz über Heinz sprechen, weil, glaube ich, gar nicht genug betonen kann, wie wichtig dieser Kontakt und diese Musik und dieser Mensch irgendwie für mich immer noch ist. Weil ich, glaube ich, diese Intensität zu spielen, die sich ja in allem äußert, was Heinz Sauer ist, ob es der Ton ist, ob die Art zu sprechen, die Art zu proben, die Art zu leben, die Art, das Leben zu betrachten, das ist voller Intensität. Nach wie vor, wenn wir Konzerte spielen, empfinde ich da dieses Glühen so unglaublich. Aber ich kann da nicht viel anderes empfinden als Dankbarkeit eigentlich.
Auch von Heinz Sauer habe ich noch ein zweites Zitat, das ich Ihnen vorspielen möchte.
Wir spielen irgendwie und hören irgendwelche Gedanken. Im selben Moment schließen wir die. Das sind diese spontanen Schlüsse, die wir auch machen. Also ich erzähle das nur, weil wir uns einfach, man kann die Augen zumachen und wir verstehen uns sehr gut. Irgendwelche Ähnlichkeiten sind da vom Schöpfer vorgesehen.
Vom Schöpfer vorgesehen, meint Heinz Sauer, wer weiß. Aber das blinde Verständnis, das empfinden Sie auch.
Ja, ja, klar. Das ist ja auch was, wenn man mit Heinz jetzt über so einen langen Zeitraum zusammenarbeitet und es immer noch weitergeht, dann ist das so ein Grundkriterium, dass man irgendwie nicht viele Worte über den Gegenstand verlieren muss und trotzdem spürt, dass jetzt vielleicht irgendwie der Weg eine Linkskurve macht und jetzt mal irgendwie eine Rast ist und jetzt mal ein neuer Weg sich irgendwo findet. Das sind alles Dinge, die gar nicht so bewusst abgesprochen sind, genauso wie die Schlüsse, von denen der Rat sprach. Wir haben ja keine Arrangements von Stücken, die wir spielen. Wir haben nur Themen und sozusagen immer wieder kreist es auch um die ähnliche Auswahl von Stücken, von seinen eigenen Stücken, ein bisschen was von mir und auch Ellington und Popstücke. Und ja, das vibriert halt in jedem Konzert und jetzt, wie gesagt, über die letzten 10 Jahre auch in jedem Jahr immer so ein bisschen anders und hat immer viel damit zu tun, was wir halt so erleben. Aber man spricht da nicht konkret drüber, sondern es ist was im Moment man empfindet. Und irgendwie, da stimme ich Heinz total zu, ist es oft sehr synchron, dass man fühlt, jetzt ist mal genug gesagt. Oder ah, dieser Ton klingt, als ob wir jetzt mal in diesen Raum gehen und dieses Stück spielen. Und dann ist er auch schon da und spielt das.
Im nächsten Stück, Open Fields, einer freien Improvisation vor Publikum, das ist wichtig, gelingt Ihnen genauso ein Spontanschluss, von dem Heinz Auer gesprochen hat.
Thank you.
zwei ziemlich unterschiedliche Stücke hintereinander. Es verbindet sie, dass bei beiden derselbe Mann am Klavier sitzt, Michael Wolny nämlich. Zuerst war er mit dem Saxophonisten Heinz Sauer in einer freien Improvisation unterwegs, nachher im Duo mit der Tastenfrau Tamar Halperin. Ich sage es etwas vorsichtig, Michael Wolny, Tastenfrau. Ich habe da ein Cembalo, eine Celesta, ein Klavier, irgendeinen Synthesizer oder sowas gehört. Lösen Sie das Rätsel auf.
Das war die ganze Idee der Produktion, die heißt ja Wunderkammer. Und die Wunderkammer war ein Raum voller Tasteninstrumente. Und was mir wichtig war, zunächst mal nur akustische Tasteninstrumente, also keine elektronischen Klangerzeuger. Wir hatten einen Konzertflügel, ein Cembalo, ein Harmonium, eine Celesta, ein Glockenspiel und wir hatten Fender Rhodes allerdings nicht abgenommen, sondern nur als akustisches Instrument. Und die Idee damals war einfach, eine Musik zu schreiben, die ja so eine Kammermusik für Tasteninstrumente ist. Und der Raum voller Tasteninstrumente, der war wie so eine Art antiquierter Museumsraum, wo die Geschichte des Klaviers irgendwie ausgestellt war. Und das hat mich dann auf diesen Titel Wunderkammer irgendwie gebracht, weil Wunderkammer ja Vorläufer unserer Museen waren, wo Ausstellungsstücke zusammengetragen worden sind, die den Zuschauer zum eben Wundern und zum Nachdenken eingeladen haben.
Das ist ja eine schwierige Geschichte, zwei Harmonieinstrumente miteinander. Da kann man sich sehr ins Gehege kommen.
Genau, jetzt auch gerade das Stück, das wir gehört haben, war auch tatsächlich auch komplett durchkomponiert. Da war keine Improvisation im Spiel, die war eher vielleicht hinterher auf der Ebene der Produktion. Wir haben da so ein paar Sachen ausprobiert, auch was ein bisschen elektronisch klingt. Das ist so ein Zement, den wir nachher noch zusammengerührt haben, um die Sachen noch besser miteinander zu verbinden. Aber das war eine ziemlich genau komponierte Musik und die Hauptprotagonisten, sage ich mal, war Klavier und Cembalo. Das war so die Hauptachse und drumherum waren halt klangliche Lücken, die wir dann mit Harmonium, Celesta und eben den anderen Tasten aufgefüllt haben.
Aber wenn das eine geschriebene Musik ist, trotzdem stürzen Sie sich immer wieder ins Duo mit Harmonieinstrumenten, wo improvisiert wird, mit Vincent Beirani, dem Akkordeonisten, mit Joachim Kühn, der auch ein ziemlich freier und frecher Pianist ist. Wie funktioniert denn das?
Da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Instrumente, sondern die Musiker, die sich da vielleicht treffen. Es ist wahr, also als Harmonieinstrument, wenn man da im Duo miteinander spielt, hat man ja zunächst mal den gleichen Raum und die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung. Und nun ist aber so, dass eben Joachim spielt ja eben Klavier auf eine sehr spezifische Weise und Vincent spielt Akkordeon auf eine sehr spezifische Art und Weise, sodass dann das Zusammenspiel eigentlich sich gar nicht für mich so sehr darum dreht, oh, wie vermeide ich diese möglichen Crashs, sondern es ist eher, ich habe hier eine spezifische Einladung, mit jemandem zu kommunizieren. Und die bringt mich dazu, im Falle von Vincent zum Beispiel, auf der Klaviatur bestimmte Bereiche zu nutzen, die ich vielleicht in der Kombination sonst gar nicht nutze. Oder im Zusammenspiel mit Joachim, es ist auch sehr dicht, was er spielt. Wie reagiere ich mit so einer Dichte umzugehen? Also ich kann die manchmal übernehmen, ich kann die irgendwie noch dichter machen, ich kann die versuchen, mit einzelnen Aktionen zu brechen. Es kann eine Abfolge werden von zwei Musikern, die immer eher Kadenzen spielen und sich sozusagen wie so ein langsames Tennis die Bälle immer über so große Episoden miteinander zuspielen. Also all die Dinge und es ist eine Inspiration, eher eine sehr spezifische Einladung zu einem Gespräch.
Die Inspiration hier war Tamar Halperin, was eine Musikerin ist, die im klassischen Kontext eher zu Hause ist. Ich weiß nicht, ob sie improvisiert, aber vor allem ist sie eine klassische Cembalistin. Wie kam diese Kombination zustande?
Kennengelernt haben wir uns über den Produzenten von dem Album. Das war damals der Guy Sternberg. Die Wunderkammer war ursprünglich geplant als eine Soloplatte, wo ich dachte, ich spiele mit mir selbst als Overdubs all diese Instrumente und bastle daraus dann so eine ganz künstliche Architektur. Und bin dann darauf gekommen, dass ich als Pianist nicht zwangsläufig auch ein Cembalist bin, weil das ein völlig anderes Instrument ist, wo der Ton ganz anders erzeugt wird, man ganz andere technische Fertigkeiten haben muss, um da einen schönen Klang zu erzeugen. Und er hat mir dann Tamar vorgeschlagen und ich habe sie angerufen und sie hatte gerade wunderbar passend Zeit für dieses Projekt. Und daraus hat sich dann eigentlich dieses Solo-Projekt in ein Duo gewandelt. Und es stimmt, die Tamar ist eine klassische Musikerin, allerdings ist sie vor allen Dingen in der alten Musik natürlich unterwegs. Und da ist Improvisation nicht ganz so Neuland, wie es jetzt in der klassischen Musiktradition oft heute leider gehandhabt wird. Das heißt, in der alten Musik gibt es eigentlich dem Jazz nicht unähnlich auch Leadsheets und Changes und eine sehr große Eigenverantwortung der Interpreten, das aufzufüllen mit Ornamentik und Akkorden und Harmonien. Und dann haben wir das live auch immer mehr entwickelt in den Jahren danach, dass wir diesen fertigen Stücken auch immer wieder Teile zugefügt haben, die das Ganze öffnen und wo sie dann mit bestimmten freien Parametern umgeht und einfach dann improvisiert über ein Ostinato oder über eine bestimmte Regieanweisung, nenne ich das dann oft. Und daraus hat sich dann live so ein sehr improvisiertes Zusammenspiel ergeben.
Wir haben Sie, Michael Wolny, im Duo mit Heinz Sauer gehört, mit Tamar Halperin. Hier ist Duo Nummer 3, Sie haben ihn schon erwähnt. den französischen Akkordeonisten Vincent Peirani. Uniskate heißt das Stück. Michael Wolny Klavier mit dem Akkordeonisten Vincent Peirani. Michael Wolny ist Gast hier in der Passage auf SRF 2 Kultur. Mit Vincent Peirani, das ist für mich so eine deutsch-französische Geschichte. Ich höre bei Peirani einen Haufen französische Akkordeonmusik. Ist das für Sie das auch?
Ich nehme das auch so wahr, weil neben dem, was wir jetzt hören auf einer Aufnahme oder was in der Musik stattfindet, ist ja immer noch ein Drumherum, das auch zu tun hat mit sich treffen und mit Proben. Und mit Absprachen und Terminen, mit wie man zusammen komponiert, wie man kommuniziert über das und das. Und das ist tatsächlich irgendwie ein deutsch-französisches Zusammentreffen. Und bei mir, Frankreich ist eh ganz nah, meine Frau ist halb Französin, aber es war schon spezifisch andere Zusammenarbeit mit Vincent als jetzt mit Joachim oder mit Heinz. Ich mache es mal gar nicht so an dem nationalen Fest, einfach an der Person Vincent. Was ich da so wahnsinnig faszinierend finde, ist erstmal, er hat ja diese wahnsinnige Bandbreite. Er kann orchestral klingen, er kann klein klingen, er kann nach Perkussionen klingen, er kann nach Gesang klingen. Und was, glaube ich, das übergeordnete Prinzip oder das ist, was so spezifisch nach Vincent klingt, ist einfach dieses gesangliche, melodische Empfinden. Es gibt immer inspirierte Melodien, es ist immer sehr musiziert einfach. Also ganz im Moment herausgeschöpft, musiziert und natürlich und klar. Bei ihm ist es einfach so eine musikantische, im besten Sinne, das meine ich jetzt auf keinen Fall abwertend, sondern bewundernd, musikantische Natürlichkeit, wie alles sich weiterentwickelt. Und das finde ich da so besonders an dieser Zusammenarbeit.
Wir haben eine Stunde über Musik gesprochen. Ich nehme an, es existiert ein Leben neben der Musik auch für Sie. Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie mal nicht Musik machen?
Das Leben ist gerade sehr voll, es gibt ziemlich viele Baustellen, aber das ist oft sehr gut, weil es wenig Platz zum Nachdenken gibt, sondern einfach nur zum Machen. Also meine größte Leidenschaft wahrscheinlich ist Kino und Film. Ich versuche so viel es geht auf dem Laufenden zu bleiben, was gerade passiert, und muss auch sagen, dass eigentlich die meiste Musik, die ich schreibe nicht so wahnsinnig viel, aber wenn ich was schreibe, hat es meistens in irgendeiner Form mit irgendeinem Film, irgendeiner Szene, irgendeinem Regieeinfall zu tun, der mich irgendwo mal verfolgt hat. Spezifisch das Horrorgenre, muss ich leider zugeben, ist das, was mich immer schon noch interessiert hat und wo es auch immer wieder Neuerungen gibt, die ich einfach sehr interessant finde.
Und was kommt als nächstes?
Neue Projekte sind gerade in der Behandlung. Es gibt ein paar Ideen. Ich sammle gerade noch. Ich habe tatsächlich für verschiedene Ideen so Notizbücher, wo ich alles reinschreibe und sammle und versuche damit dann irgendwie so Massen herzustellen, die irgendwie reagieren in irgendeinem Moment und dann eine Produktion oder ein Stück oder eine Suite oder was auch immer ergeben.
Und was sich ergeben wird, werden wir sicher bald zu hören bekommen. Michael Wollny ist sowohl auf europäischen Konzertbühnen wie auch im CD-Geschäft sehr präsent und nie um neue Ideen verlegen. Wir sind gespannt. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur mit einem Porträt des deutschen Jazzpianisten Michael Wollny. Ich bin Bernd Blaser. Letzten April spielte das Michael Wollny-Trio mit Christian Weber Bass und Erik Schäfer Schlagzeug am Jazzfestival Basel. Hier ist bis zum Schluss dieser Sendung ein Ausschnitt aus diesem Konzert. Thank you.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.